Zuhörer von Radio Horeb, liebe Brüder und Schwestern, jetzt ist wieder Reden offiziell erlaubt. Ich grüße Sie alle und beginne mit einem Wort an den, um den es sich handeln soll. Gütiger und barmherziger Gott, wir danken dir, dass du Christus in diese Welt gesandt hast, der als Auferstandener immer das erste Wort hatte, der Friede sei mit dir. Und so sendet er auch die Apostel aus, dass sie überall dort, wo sie in Häuser gehen, als erstes sagen, der Friede sei mit euch. Es hat sich bei uns leider im deutschsprachigen Raum nicht eingebürgert, dieses einander als erstes zu wünschen, dieses Shalom. Herr, wir bitten dich, dass wir entdecken, dass dort, wo wir bereit sind, diesen Frieden von dir anderen zu schenken und zu wünschen, dass wir dort selber heil werden, dass wir wie Thomas alles in deine Wunden hineinlegen, um heil herauszukommen. Und so schenke uns jetzt auch diese Zeit, dass wir jetzt und daraus alle Tage aus dieser Kraftquelle schöpfen, aus deinem Herzen gleichsam das Leben herausschlürfen, um durchdrungen zu sein von dieser Bereitschaft zur Hingabe, zu dieser Freude. Schenke uns, so wie wir es nachher hören werden, dass wir deinen Willen tun. Es nicht nur ausrufen im Vaterunser, sondern dass wir ihn wirklich bereit sind, ihn umzusetzen in allen Bereichen unseres Lebens. So sende jetzt deine heiligen Schutzengel, dass sie uns bewahren vor allen Störungen, segne auch die Technik und alle, die dahinter stecken, dass wir so auch wirklich die Kraft bekommen, die Dinge, die du uns noch geben willst, zum Abschluss mit nach Hause zu nehmen. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben ja in den letzten Tagen das Thema die Bindungen und die Lösung von den Bindungen betrachtet. Wir haben dann auch die Zusammenhänge mit unseren Verstorbenen betrachtet. Wir sind nicht Monaden, die für sich alleine leben, auch wenn wir allein ständig wären. Aber wir gehören hinein in einen Familienverbund, auch in unsere Vorfahren, das Gebet für die Verstorbenen. Dann haben wir betrachtet, ich lege dir Segen oder Fluch, Tod oder Leben vor, wähle das Leben, dass wir da auch, dass wir eben zum Segen berufen sind, segnen dürfen und können, dass der Herr durch uns diese Kraft schenkt, wir dadurch auch unsere Beziehungen verändern können, aber eben genauso durch unsere Flüche, durch unser negatives Reden und Handeln andere prägen und binden. Dann sind wir auf unser eigenes Menschsein gekommen, haben auch diese Entstehungsgeschichte unseres Daseins im Mutterschoß betrachtet, die ersten Lebensjahre, dann das ganze Thema Kindergarten, Schule, all diese Dinge, die da an positiven wie an negativen Sachen einem begegnen können. Dann haben wir anhand des Buches Tobit auch die Fragen von Pubertät, Frau und Mann sein, erste Beziehungen besprochen und auch dieses Geschenk unseres Leibes, unserer Geschlechtlichkeit und des Gebetes für eine gelingende Sexualität. Wir haben dann gebetet, dass all die Dinge, die im Ausbildung und Beruf, im Berufsleben, im Miteinander, am Arbeitsplatz, dass diese Dinge gelöst werden können. Und so möchte ich mit Ihnen heute noch als letztes das eigene Umfeld, Ehe, Familie, Freundeskreis, Menschen, die um mich herum sind, ein bisschen betrachten. Der heilige Thomas erlebt, der Apostel erlebt dass er nicht dabei ist. Vielleicht hatte er wichtige Dinge zu tun, aber vielleicht können Sie sich auch überlegen, wie oft denke ich, ich bin zu kurz gekommen. Anderen geht es besser. Die haben was erlebt, die haben was erfahren, die haben was geerbt. Die haben einen besseren Mann oder eine nettere Frau oder bessere Kinder oder gescheitere Kinder oder was. Alles wir denken, dass wir zu kurz gekommen sind. Um uns dann letztendlich auch noch von den anderen fernzuhalten und uns immer mehr zurückzuziehen und immer mehr zu sagen, die sind alle böse, ich bin zu kurz gekommen. Der Thomas zeigt uns, dass er wohl nicht sich zu kurz gekommen fühlt, sondern er möchte wissen, was die anderen erlebt haben. Nicht so sehr vermutlich, was die haben, möchte ich auch, sondern aus dieser Sehnsucht heraus, ja, stimmt es, dass Gott wirklich lebt, dass Christus wirklich auferstanden ist. Deswegen macht er sich mit den anderen auf, ist auch dabei und will es dann wirklich wissen. Und dieses Geschenk, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal jemand mal verarztet haben, der vom Fahrrad gefallen ist oder sich irgendwas aufgeschürft hat oder so, aber Sie können sich vorstellen, es ist unangenehm, dem in den Wunden rumzupulen, um die Kieselsteine rauszumachen oder so. Das ist, fällt uns nicht wirklich leicht. Ja. Und so haben wir natürlich auch irgendwelche blutigen Wunden jetzt vor Augen, wenn wir von Wunden sprechen häufig. Oder wenn Sie irgendwelche Horrorfilme sehen, wo da rumgewühlt wird. Die Wunden, die der Thomas berührt, sind ja die verklärten Wunden. Ja. Und darum glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir auch an der Osterkerze nicht Frosch, Segelboot und Sonne draufmalen, sondern tatsächlich auch die Wundmale bezeichnen. Darum werden sie auch bezeichnet bei der Segnung der Osterkerze. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, wir bestätigen dadurch, dass Gott sich so klein gemacht hat, dass wir Menschen ihn schlagen konnten, dass wir ihn verletzen konnten, dass wir ihn als den letzten Dreck behandelt haben. Und nicht nur damals, sondern eben auch heute, darum leidet er damals ja so viel, weil wir es heute immer noch tun. Dieses Geißeln, Dornen aufsetzen, Bespucken, Verhöhnen, all dieses Ding geschieht heute noch. Der Kreuzweg Jesu ist nicht zu Ende. Auch geschieht es dort, wo jeder einzelne Mensch von anderen Leid zugefügt bekommt. Dort leidet der Herr heute noch. Er nimmt das alles in Kauf und besonders unsere Sünde, um das zu verwandeln. Diese Wundmale Jesu sind die Liebeszeichen, so könnten wir sagen, des Herrn, der sagt, ich bin für dich bis in den Tod gegangen und habe die Wunden nicht gescheut auf mich zu nehmen. Gib sie mir, gib du mir deine Wunden. Und Hand aufs Herz, liebe Schwestern und Brüder, die meisten Mütter, die ich kenne, würden, wenn ihr Kleinkind irgendeinen Unfall hat und irgendwelche Schmerzen hat, auch menschlich gesehen sagen, gib doch lieber mir die Schmerzen und nicht meinem Kind. Der arme Bub hat sich jetzt das Bein gebrochen, gib's doch lieber mir, der leidet so, gib's mir. Also wir merken, dass es im menschlichen Miteinander schon auch diese Hinweise gibt, das ist nicht unsinnig, sondern erstmal uns auch gegeben, für den anderen zu leiden, dem anderen das Leid abzunehmen. Ja. Diese Sehnsucht Gottes nach uns Menschen ist also vielleicht in dem Bild einer Mutter, die an dem Krankenbett ihres Kindes steht,
und denkt, hätte ich es doch bloß und wäre mein Kind gesund. Deswegen kommt Christus in die Welt und sagt, gib mir deine Sünden, gib mir dein Unheil, damit ich es auf mich nehme, damit du frei werden kannst, um ins ewige Leben zu kommen. Eine unglaubliche Sehnsucht Gottes zu uns Menschen. Durch diese Berührung, dass sich Gott verletzlich macht für uns, erkennt Thomas, mein Herr und mein Gott. Wir hatten es auch die Tage, wer regiert mich? Was regiert mich? Ist es Gott? Sind es meine Ängste? Sind es die Vorstellungen anderer? Und so weiter. Mein Herr und mein Gott. Also nicht an der ausgesprochenen Vollmacht und Fülle dessen, wie er Jesus hätte sonst erlebt, sondern in der unendlichen Liebeshingabe Gottes an uns Menschen erkennt er, das kann nur Gott sein. Du bist mein Herr. Bewegend, und so steige ich auch in das Thema Familie, Ehe und Umfeld ein, ist dieses Wort Jesu als erstes, der Friede sei mit euch. Sie müssen sich vorstellen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, ich erinnere mich an eine Internatssituation vor ein paar Tagen, schon länger her, von mir selber. Da haben wir Burschen etwas angestellt und saßen in unserem Zimmer und warteten, ein bisschen eingeschüchtert, wenn jetzt der Rektor kommt, was sagt er dann da? Ja. Und das war eine unangenehme Situation. Wir wollten uns zuerst verstecken oder abhauen. Ja. Weil wir uns bewusst waren, es war nicht richtig, was wir gemacht haben. Scham oder wie man das auch benennen möchte. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Apostel, der Petrus, noch am Abendmahlsaal, und wenn ich mit dir sterben muss, ich lasse mich nicht von dir trennen. Hurra, hurra. Das ist so eine Unvernunft, die wir im Ersten Weltkrieg auch, hat mich in meinem Geschichtsbuch sehr beeindruckt, da haben die Soldaten an den Zug geschrieben, das heißt, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, es juckt uns in den Säbelspitzen drum ab nach Frankreich oder irgend sowas. Also es war wie fast so heiter jetzt auf in den Kampf. So, jetzt packen wir die Welt an, so ein bisschen. Ja. Und so hören wir auch diesen Petrus, ganz egal was passiert, wir hauen es durch. Und kein Tag später, und das sagt der Herr ihm auch schon, Petrus, mach langsam. Dreimal wirst du mich verleugnen. Ja. Der Petrus hört jetzt also diesen Hahn und weiß, bah, was habe ich da bloß getan? Und die anderen Apostel sind ja auch davon gerannt. Die waren auch nicht dabei. Ja. Und diese Verrätertruppe, könnten wir sagen, die sitzen jetzt beieinander. Was wird bei denen wohl vorgegangen sein? Haben die alle auf dem Petrus rumgehackt? Ey, du warst der Allerschlimmste oder so? Oder wir trauen uns gar nicht mehr raus? Also sie hatten Angst, auch umgebracht zu werden, das sicherlich. Aber auch vor den anderen plötzlich da zu kommen und du bist auch abgehauen. Du bist doch auch ein Verräter, du Verräter. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Und da kommt der Herr in den Raum rein, und das macht er jedes Mal bei all den Begegnungen, und sagt als erstes, der Friede sei mit euch. Ja? Also er fragt nicht, wo warst du eigentlich? Ah, Petrus, ha! Große Klappe, nichts dahinter. Ja? Sondern der Friede sei mit euch. Und das ist eigentlich auch das Wort, das der Beichtende im Beichtstuhl eigentlich wahrnimmt. Deine Sünden sind dir vergeben. Der Friede sei mit dir. Du musst nicht an deine Sünden jetzt mehr denken, sondern denke an das, wer ich bin und was ich dir getan habe. Ja? Diejenigen, die nochmal einen Durchschlag mit nach Hause nehmen, eine Kopie, und sich nach wie vor schlecht verurteilen, die haben die Vollmacht und Größe Gottes nicht verstanden. Bei der Befragung des Petrus, liebst du mich? Will der Herr ihn ja nicht darauf hinweisen, du Pfeife, du hast mich dreimal verleugnet, sondern will ihm letztendlich nahebringen, dass das Eigentliche, was du tun willst, ist, mich zu lieben, auch wenn du es noch nicht geschafft hast. Ja. Der Herr tut nicht, so wie manche Katzenliebhaber ihre jungen Katzen, die ins Haus reinpinkeln, dann die Katze mit dem Kopf in den Urin reintunken, dass die kapieren, man soll da das nicht machen. Das mit so einer Pädagogik betreibt der Herr nicht. Letztes Beispiel dazu, Sie kennen die meisten von Ihnen wahrscheinlich die Schwester Faustina, der barmherzige Jesus erschienen ist in Visionen. Und als die ersten Visionen hatte, ist sie, wie sich das gehört, zu ihrem Beichtvater gegangen und hat gesagt, mir ist Jesus erschienen. Schwesterle, hat er sich wahrscheinlich gedacht, es erscheint ja auch noch der Jesus, meine Güte, so eine junge, überkandeltitelte Schwester. Aber er wollte sie nicht gleich runterlaufen lassen und hat gesagt, also Schwester, wenn jetzt jemals wieder Jesus Ihnen begegnen sollte, was ich gar nicht glaube, dann, also das ist jetzt meine boshafte Deutung, dann fragen Sie ihn doch, welches meine größte Sünde sei. Das konnte nur Jesus wissen. Der Herr erscheint tatsächlich Schwester Faustina wieder. Sie fragt ihn. Und dann hat Jesus gesagt, das habe ich vergessen. Wenn Sie also aus der Beichte herausgehen und mit Reue und Demut und all dem Ihre Sünden bekannt haben, und den Willen, es besser zu tun, dann macht der Herr praktisch, früher spielten ja noch viele Monopoly, zurück auf Start, ja, oder Reset und dann Papierkorb. Ja. Zurück auf Taufe, jetzt beginn neu und schau nach vorn und bemitleide dich nicht selber über deine Sünden, die du getan hast, sondern versuche neu mit der Kraft Gottes seinen Willen zu tun, aus seiner Liebe herauszuleben. Ja. Darum sage ich immer, das Sakrament der Versöhnung ist das Sakrament des Erwachsenwerdens, wo der Mensch erfährt seine Freiheit und auch, dass er sich wirklich auf den Herrn verlassen kann. Also die erste Botschaft Jesu ist, der Friede sei mit euch. Ja. Und daher ist es so wichtig auch, vielleicht können Sie sich heute noch ein bisschen Zeit nehmen, zu sagen, wer kommt mir eigentlich immer wieder in den Sinn, mit dem ich im Unfrieden bin? Und tue jetzt bewusst immer wieder zu sagen, der Friede sei mit dir. Oder wenn Sie mit Bauchkrummeln ins Geschäft, in die Arbeit, zu Ihrem Dienst gehen, dass Sie da bewusst, zum Beispiel an der Eingangstüre, sich selber sagen und da durch diesem Laden, der Friede sei mit dir. Ja. Dass wir Friedensboten sind, die um den Frieden Gottes bitten. Das meint überhaupt nicht um des lieben Friedens willen. Ja, das meint es gar nicht. Drum zeigt der Herr auch die Wunden. Er versteckt sie nicht und sagt, oh, es war jetzt so schlimm. Ja? Das ist ja die blödeste Variante, wenn ich sage, ich bitte um Verzeihung und dann einer sagt, ach, es war nicht so schlimm. Dann fragt man sich ja, warum war der jetzt 30 Jahre lang mit mir beleidigt, wenn es nicht so schlimm war. Ja, sondern es war furchtbar. Es war furchtbar, aber ich verzeihe dir. Das macht Sinn. Aber es ist nicht so schlimm, macht keinen Sinn, wenn ich erst ein Riesentheater draus mache. Also in dieser Nüchternheit und Klarheit das zu benennen, aber dann die Versöhnung zu schenken, ja, dann ist ja auch dieses Werk der Versöhnung ein ganz anderes, als wenn ich sage, naja, also schwamm drüber, es war jetzt schon nicht so. Ja. Nein, es war so, wie es war, das darf benannt sein und dann ist auch Versöhnung möglich. Dann ist auch Verzeihung möglich. Wir haben bei Radio Horeb mal die Radioexerzitien zum Thema Vergeben, Verzeihen, Versöhnen gemacht. Vielleicht gibt es die noch auf Podcast oder so irgendwie oder CD-Dienst vor ein paar Jahren, um diesen Weg des Verzeihens, Vergebens und Versöhnens auch gehen zu können. Ich möchte mit Ihnen noch einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium vorlesen, um auch nochmal mir bewusst zu machen, wie kann denn der Friede in mir selber und in meiner Familie möglich sein durch mich. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass dort, wo wir selber Unfrieden haben, uns selber verachten, verurteilen, wir dadurch natürlich auch das mit anderen betreiben. Und zwar mit den anderen noch stärker, dass es uns nicht so auffällt. Ich spreche nicht von einem Ego-Trip, aber dort, wo Sie versuchen zu schauen, mit dem Herrn quasi in diese Tiefen hineinzugehen. Und da ist der Karsamstag eigentlich ein tröstlicher Tag. Wir hatten es schon mit bei dem Thema Stammbaum und verstorbene Vorfahren, dass ich wirklich weiß, der Herr geht in die tiefsten Tiefen der Abgründe des Todes, um noch dem Letzten die Hand zu reichen, um zu sagen, komm mit. Und so glaube ich auch, dass wenn uns, da müssen Sie jetzt nicht im Müll Ihres Lebens wühlen, da bin ich gar nicht dafür, aber wenn Dinge hochkommen oder wenn Sie merken, das triggert immer wieder neu, wenn ich dem begegne, dass Sie da wirklich Christus einladen, komm mit mir da hinein, um zu schauen, was denn hier die Ursache ist, was kann ich ändern, dass das befriedet wird, dass da der Friede ist. Die Jünger, die haben sich eingeschlossen, die waren in ihrer Angst gefangen. Und bei den Emmaus-Jüngern kann man das sehr gut betrachten. Die rennen sogar weg vor Angst, was wir ja leidenschaftlich gern auch tun. Aber sie sind immerhin noch so offen, dass sie nicht bloß um sich selber kreisen, sondern tatsächlich noch diese Öffnung haben für jemand anderem, einem Fremden, der mit ihnen geht. Diese Erfahrung der beiden, Schmerz, Trauer, davongerannt, alles zunichte, totale Fehlinvestition, furchtbar, lässt sie aber doch offen sein für die, komm doch, geh mit uns, bleib bei uns. Und der Herr anhand der Schriften erklärt er ihnen, warum das hat alles so sein müssen. Also daher ist die Kenntnis der Schrift ein wesentlicher Aspekt unseres Glaubens. Diese Jünger sind also nicht so verbohrt, so zu, dass sie nicht noch offen wären für das, was der Herr ihnen schenken will, auch durch einen Fremden. Ja? Das heißt, der blödeste Heini, in Anführungszeichen, der ihnen begegnet, kann ihnen eine Botschaft des Herrn überbringen, Und es ist die Frage, ob Sie da dafür offen sind oder sagen, blöder Heini. Ich denke auch, wir hatten es ja gestern von Eltern und Kindern, dass häufig diese Blödheit in Anführungszeichen der Kinder eigentlich eine Botschaft an uns Eltern ist, da ist etwas, was noch verwandelt werden kann in dir. Ja, wir versuchen es dann nur bei denen abzuerziehen, statt bei uns. Diese Offenheit, Herr, in der unmöglichsten Situation meines Lebens, lass mich dich da auch entdecken. In der Wüste, im Hunger, im Schweiß, im Sturm, im Säuseln des Windes, wo auch immer. Wir können wirklich in allem sein, sagt der heilige Thomas von Aquin, Gott entdecken. Wenn Sie heute bei diesem prachtvollen Wetter hinausgehen und vor blühender Rose, Baum, Holunder oder was auch immer Sie gerade riechen oder sehen oder schmecken, entdecken, was will mir dieses auch von Gott mitteilen? Uns fällt ja auf, dass die Rosen nicht geschnitten sind, der Holunder nicht gepflückt ist, die Bäume zu dicht beieinander stehen, die sollten auch mal wieder den Rasen mähen. Ja, das ist häufig unser Maßstab. Und jetzt hinzugehen und sagen, Herr, wie wunderbar ist deine Welt, was hast du mir dadurch zu sagen? Wir haben das mal in ganz vielerlei Hinsicht durchgespielt, dieses Wort von Thomas von Aquin, indem wir dann gesagt hat, also du gehst jetzt an den Fahrkartenschalter, kaufst eine Fahrkarte, was will das dir über Gott sagen? Ja, denkt man ja, geht's noch? Wenn wir uns aber darauf einlassen, merken wir, dass es doch heißt, Wege zu gehen, an ein Ziel zu kommen, mit anderen zusammen sich auf den Weg zu machen, du wirst begleitet und so weiter. Die Fahrkarte habe ich schon für dich bezahlt und erstanden fürs ewige Leben. Also es gibt nichts, wo wir nicht herausfiltern können, was willst du mir dadurch sagen, Herr? Und das ist spannend, so wird auch unser Leben spannend. Ja? Wenn viele Menschen leiden darunter, dass das Leben so langweilig ist, machen sie irgendwelche wahnsinnstollen Aktionen, was ich sehr beeindruckend finde. Aber letztendlich ist eigentlich dieses, Herr, was willst du mir sagen, so viel spannender, weil es so unerwartet ist. Ja. Gut, jetzt Markus 3, Vers 31, folgende. Und da kommen seine Mutter und seine Brüder, und draußen stehend sandten sie zu ihm und ließen ihn rufen. Um ihn herum saßen Leute, und man sagt ihm, da, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern draußen suchen dich. Er hebt an und sagt zu ihnen, wer sind mir Mutter und wer sind mir Brüder? Und ringsum schaut er die im Kreis um ihn Sitzenden an und sagt, da sind sie, meine Mutter und meine Brüder. Für wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wir wissen nicht, was die Mutter Gottes und die Verwandten, also wenn hier Brüder steht, dann meint es nicht leibliche Brüder oder Schwestern, sondern da meint es Verwandte, die es aber im Hebräischen so nicht gibt, dieses Wort, und drum sind da alle Verwandten Brüder und Schwestern. Das nur zu dieser dauerhaften Situation, Diskussion, ob die Mutter Gottes jetzt noch andere Kinder hat oder nicht. Das hatte sie nicht nach der lateinischen Tradition. Und so, warum holen sie die? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was da jetzt vor sich geht. Wir wissen nur, dass ganz viele Menschen um ihn herum sitzen, auf ihn hören wollen oder ihn hören wollen, sagen wir mal besser noch so. Und dann sagen die, du, deine Mutter ist draußen, geh doch mal, Mama ist da, hol dich ab. Weiß nicht, wie es ihnen abends gegangen ist, als sie mit 14 zum ersten Mal ausgehen durften und um 10 die Mutter vor der Tür stand. Das war nicht so witzig. Bei mir, mich holte mein Vater dann eher ab. Also auch eine nicht ganz einfache Situation vermutlich für Jesus, was da sein sollte. Und dann, das nehmen viele als Zurechtweisung oder so, das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube, dass dieses Wort, wer sind mir Bruder und Schwester und Mutter, das sind die, die den Willen Gottes tun. Der ist mir Bruder und Mutter und Schwester. Ich bin mal in der Fasnachtszeitung in Villingen gekommen, weil ich gesagt habe, wir können alle Mütter Jesu sein. In einer Predigt. Und habe gesagt, wir werden es in dem Moment, wo wir den Willen Gottes tun und Christus in die Welt tragen. Das haben die dann aber in ihrer Narrenzeitung nicht so kapiert. Sie fanden es einfach witzig, dass der Pater sagt, er möchte gerne Mutter Jesu werden. Ja. Ja. Gut. Was heißt es jetzt, der, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter? Ich bin überzeugt davon, dass es nicht heißt, also ihr müsst jetzt euch bei der Maria nicht so, die müsst ihr jetzt nicht so ernst nehmen, ich sag's euch mal, wer jetzt mir wirklich Bruder und Schwester ist, sondern er verweist letztendlich auf die Mutter Gottes und sagt, jemand, der mir wirklich Mutter ist, der ist derjenige und diejenige, die sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Ich glaube nicht, dass es ein Gegensatz hier gestellt wird, also da ist die Mama und die andere Verwandten und ihr seid aber die, die glauben, sondern letztendlich Maria, die ist diejenige, die nicht nur die biologische Mutter von meiner Biologie ist, sondern sie ist wirklich die Mutter Gottes, die auch die Gottheit mit in diese Welt hinein geboren hat. Daher die großen Diskussionen über die Theotokos, die Gottesgebärerin, die es in den ersten Jahrhunderten sehr stark gab, ist denn die Gottheit schon von Anfang an mit in diese Welt gekommen oder erst bei der Taufe durch Johannes den Täufer oder wo auch immer. Bei Luther hüpft sie dann vor dem Kreuz wieder heraus. Also das sind immer wieder Diskussionen, aber wir wissen, dass Maria durch ihr Ja wirklich Gott und Mensch Jesus Christus geboren hat und diese Welt getragen hat. Und sie wird uns als Vorbild genommen, gegeben, um zu sagen, bist du denn wirklich bereit zu sagen, mir geschehe, wie du es gesagt hast? Eine Übung wäre zum Beispiel vielleicht auch, ein weißes Blatt Papier zu nehmen und zu sagen, mir geschehe, und drauf zu schreiben, mir geschehe, wie du willst. Mach mit mir, was du willst. Und dann nehmen Sie ein zweites Blatt und schreiben alles auf, was da dagegen spricht. Dann wissen Sie schon, ob es wahr ist, wenn Sie sagen, mir geschehe. Dein Wille geschehe, beten wir fröhlich im Vaterunser. Aber die Ausführungsverordnung, die schreiben wir doch noch mal sehr deutlich, dass es so passieren muss, wie wir es uns vorstellen. Ja? Das ist eine Herausforderung, ein Blankoscheck, den wir ja in der Weihe an die göttliche Dreifaltigkeit durch Maria letztendlich ausstellen. Ja? Aber er muss jeden Tag neu gelebt werden. Jeden Tag neu zu sagen, Herr, dein Wille soll heute geschehen in allen Begegnungen, die ich habe. Ja. Meine Worte sollen dir zur Ehre sein, dass dein Wille da geschehe. Ja. Es hat auch was Entspannendes. Da muss ich nicht ständig irgendwas machen, sondern ich darf wissen, der Herr ist es. Und deswegen möchte ich Sie wirklich einladen, ganz nüchtern mal ihre familiären Beziehungen zu betrachten. Weil in dem Vorgang, im Markus-Evangelium vor diesem Abschnitt, wird nämlich der Abschnitt beschrieben, dass man Jesus vorwirft, er treibt den Satan mit Beelzebul aus. Und da sagt er, wie kann denn ein Haus in sich bestehen, das gespalten ist? Ja, und da kommt dann danach diese Geschichte hier, wie kann ein Haus, also wie kann eine Familie bestehen, die in sich gespalten ist? Dort, wo wir hassen, wo wir nachtragen, wo wir nicht verzeihen, ist es ja so, als ob wir eigentlich einem anderen das Gift wünschen, was wir aber trinken und denken, der stirbt. Wenn ich jemanden verzeihe, dann in erster Linie als Hilfe, um mich frei zu machen von der Last, die ich mit mir schleppe. Von der Unfreiheit, die ich mir selber zugeeignet habe. Ich bin überzeugt davon, dass dort, wo wir versuchen, dem anderen den Frieden zu wünschen, den Segen Gottes zu wünschen, verändert sich unsere Beziehung. Und das wäre meine Empfehlung jetzt als ersten Schritt auch, wenn Sie sagen, also mit dem Schwiegersohn oder mit der Tochter oder mit dem eigenen Sohn oder wem auch immer in meiner Familie, meinen Eltern, das kann ich denen wirklich nicht verzeihen. Dass sie sich dann mal eine Zeit lang einüben, bei den Gedanken an die zu sagen, der Friede sei mit dir. Oder wie wir es gestern gesagt haben, der Herr segne dich. Ja. Denn in der Tat ist es ja, wenn die Eltern verstritten sind, wenn die Elternteile mit einzelnen Teilen der Kinder nicht mehr sprechen, mit den Geschwistern nicht mehr untereinander sprechen, dann wird ja auch dein Glaubenszeugnis stark in Frage gestellt. Ja? Also, ich sage es nochmal ein bisschen auf Schwäbisch, der springt alleweil in Kirch, aber mit seiner Schwiegertochter geht er wirscht um. Da wissen wir, dass alle Glaubensaussagen, die der macht, eigentlich nicht wahr sein können. Ja? Wir hatten es ja schon in diesen Tagen von diesen kleinen Zeichen. Ja? Und wenn Sie beten, lieber Gott, mach doch, dass mein Schwiegersohn endlich mal so wird, wie ich es mir vorstelle, und jeden Tag für den Rosenkranz beten, glaube ich, ist dieser Rosenkranz völlig fruchtlos. Weil Sie nicht wollen, dass er so wird, wie Gott ihn will, sondern Sie wollen ihn so backen, wie Sie sich vorstellen, ich backe mir meinen Schwiegersohn, mein Kind, mein Freund, mein Nachbar, mein Arbeitskollegen oder wen auch immer. Ja? Das Gebet wird letztendlich fruchtbar, wenn wir wirklich sagen können, dein Wille geschehe, wer den Willen Gottes tut. Dieser erste Schritt. Und wenn Sie selber merken, ich kann nicht einmal dem den Frieden wünschen, weil der mich so aufregt, dann bitten Sie den Herrn, dass Sie das irgendwann mal können. Dass Sie immer wieder sagen, Herr, lass mich dem irgendwann auch mal den Frieden wünschen können. Ja. Weil es gibt natürlich Situationen, die uns verletzen, die uns auch schwer sind, aber wir haben den Herrn, der uns hilft, das zu überstehen, das zu durchdringen. Ja. Und ich betone es nochmal, es ist nicht einfach eine Gratifikation für den anderen, sondern in erster Linie ist es eine Erleichterung und Entlastung für Sie selber und natürlich auch für den anderen. Aber wir wollen ja dem anderen eigentlich nichts Gutes wünschen und darum wollen wir mit dem nichts zu tun haben. Aber wir schädigen uns mehr selber als den anderen. Da sind Sie, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester. Und das ersehnt sich der Herr, mit ihnen verwandt zu sein, mit ihnen ein Leib zu sein, mit ihnen in der Ewigkeit eins zu sein. Als Christen sind wir ausgesandt, nicht nur fromme Sprüche zu machen, sondern Menschen erfahren zu lassen, wie ist es, als Christ zu leben. Ich mache zum Schluss ein Beispiel, wo ich nicht einmal weiß, ob dieser Mann ein Christ ist, aber Sie erinnern sich an die Terroranschläge in Paris vor einigen Jahren, in Bataclan. Da ist eine junge Mutter ums Leben gekommen und der Vater mit dem kleinen 1-, 2-, 3-jährigen Sohn schreibt ein kleines Büchlein, das jetzt nicht zur Weltliteratur gehört, aber der Titel ist »Ich gönne Ihnen meinen Hass nicht«. Und er beschreibt, dass er sich vornimmt, dass er sein Kind nicht im Hass gegen die Terroristen erzieht. Eine großartige Beschreibung. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen, um zu bewusst zu sein, es gibt eben gar nichts, was wir nicht verzeihen können müssen, um frei von dem zu werden. Sonst haben die über uns gesiegt. Ja. Der Arbeitskollege, der einen gemobbt hat, sodass man in die Klinik hat gehen müssen. Der Chef, der einen dermaßen schrecklich behandelt hat. Dort, wo Unrecht geschehen ist, noch und nöcher. Das ist scheußlich bis dort hinaus. Wenn Sie es aber nicht den Weg der Versöhnung oder der Verzeihung zumindest machen, werden Sie immer daran kleben und es mit sich tragen. Ja. Ich habe Ihnen ja diese Geschichte von dieser Dame erzählt, die vom Arzt hergeschickt wurde, weil sie krank war und nicht heil wurde. Und erst durch die Versöhnung, durch die Beichte, durch dieses Eingestehen des eigenen Unrechtes, sie heil werden konnte. Ein gutes Beispiel dafür, auch das so zu erleben. Göttlicher Heiland, ich bringe dir jetzt unsere Familie, mein Umfeld, den Freundeskreis, die Kollegen, das Arbeitsumfeld. Ich bringe dir besonders aber diejenigen, die mir ganz nahe sind oder die mir ganz nahe sein sollten, aber mit denen ich schwer überworfen mich habe, denen ich alles Negative zuordne, über sie rede, über sie spreche. Ich bringe dir auch alle Verurteilungen und alles Negatives Reden, was ich über meinen Mann oder meine Frau, was ich über meine Eltern oder meine Kinder mit anderen besprochen habe. Herr, und ich bitte dich, dass du dort hinein mit deiner verzeihenden Liebe, mit deinem kostbaren Blut hineinströmst, um das heil zu machen. Schenke mir, dass ich bereit bin, den Weg des Friedens zu gehen und anfange, dem anderen den Frieden zu wünschen. Nimm aus meinem Herzen alle Rache, alle Verwünschungen, alles negative Reden, all das, womit ich mich vergifte und den anderen, dass ich mich entlasse aus dieser Bindung an den anderen. Herr, ich bringe dir die Sehnsucht, von meinen Kindern geliebt zu werden und diese Enttäuschung, was da alles geschehen ist und was ich alles für meine Kinder gemacht habe und wie danken sie das jetzt mir. Herr, du fragst vielleicht, warum hast du es denn gemacht? Was wolltest du denn damit erreichen, wenn du jetzt beleidigt bist, dass sie nicht so reagieren, wie du dir es vorstellst? Waren deine Absichten lauter oder war es letztendlich nicht doch auch Einkaufen von Liebe, von Zuneigung? Und so bringe ich dir nochmal alle Situationen, wo ich mich verletzt fühle, weil andere mich enttäuscht haben. Ich könnte auch sagen, danke dir, dass du meine Täuschung, die ich in mir hatte, weggenommen hast, damit ich klarer sehe über mich und über dich. Herr, und schenke da hinein den Frieden. Herr, du lädst uns ein, als Friedensboten in diese Welt zu gehen, weil die Menschen mehr auf das schauen, was wir leben, als auf das, was wir sagen. Und so bitte ich dich, dass wir auch immer mehr es schaffen, dass das, was wir tun und das, was wir sagen, mehr und mehr übereinstimmt. Dir zur Ehre und uns zum Heil. So segne und schütze, stärke und ermutige euch, durchdringe euch mit der Freude und dem Frieden, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich danke Ihnen jetzt für das Miteinander, für Ihr Gebet, für Ihr Dabeisein, für Ihr vielleicht etwas mitnehmen können von diesen Tagen. Ich sage am Ende immer, nehmen Sie sich nicht so viele Vorsätze mit vor, sondern nehmen Sie eine Frage, einen Gedanken heraus, an dem Sie weiter kauen. Sonst sagt man, es war schön, die Vorträge waren schön, das Essen war gut, das Haus war toll, das Wetter war auch ganz ordentlich, war eine tolle Zeit. Ja, und was hat es gebracht? Ja, alles. Also es war irgendwie so, der hat halt immer was gesagt und wir waren da dabei und es, also das war recht. War recht. Ja. Einen Gedanken, an dem Sie weiter kauen wollen. Das wünsche ich. Ich bitte Sie darum, uns weiter im Gebet zu unterstützen. Das brauchen wir auch als Schutz. Sowohl die Mitarbeiter von Radio Horeb, die nächste Woche bei uns Einkehrtage halten, als auch wir hier im Haus, Regina Pazis, auch unsere Mitarbeiter, sowohl in der Medienbereich als auch so, die brauchen ihr Gebet als Schutz. Weil wenn Sie sich vorstellen, bei uns sind 10.000 Menschen pro Jahr ungefähr im Haus und nochmal so viele Tagesgäste, was da alles auch hereinschwappt in dieses Haus. Die andere Unterstützung sind wir Ihnen natürlich auch dankbar. Der Beitrag für die Exerzitien ist ja ausgeschrieben als Spende. Wir leben für unser Apostolat hier von den Spenden. Auch Radio Horeb lebt von den Spenden. Also wenn Sie Radio Horeb unterstützen oder uns hier in Regina Pazis unterstützen, tun Sie ein gutes Werk. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben jetzt an diesen Tagen immer mehrere im Regieraum gebraucht, die Sakristei, die Musiker, die alle Menschen, die da alle mit jetzt dran beteiligt waren, die leben alle davon, dass sie tragen und unterstützen. Daher ist das auch eine große Hilfe für uns, wenn Sie uns da begleiten, wenn Sie uns weiterhin treu sind im Radio Horeb und hier. Und so wünsche ich eben Ihnen diesen Segen, den wir gerade ausgesprochen haben, mit der Bitte, dass Sie uns immer wieder auch Ihren Segen schicken. So freue ich mich, Sie hier mal wiederzusehen und vielleicht den ein oder anderen Hörer von Radio Horeb hier auch mal zu sehen, dass ich den auch mal kennenlernen darf. Darauf freue ich mich, wünsche Ihnen ganz viel Segen und einen gesegneten Sonntagmorgen.